Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Peter Sedlmayr, schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind Professor für Psychologie an der Technischen Universität in Chemnitz und erforschen die Wirkung von Meditation. Heute schon meditiert?
Habe ich gemacht.
Wie lang?
30 Minuten.
Was hat es Ihnen gebracht?
Tja, das ist schwer zu sagen. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, das ist fast wie Zähneputzen.
Und wie definieren Sie Meditation?
Ja, das ist schwer zu definieren. Meditation kann so viel unterschiedliche Techniken bedeuten. Es gibt Techniken, die mit dem Atem zu tun haben. Das sind sehr viele. Und das ist auch naheliegend, weil der Atem was ist, was uns darum begleitet. Und sich darauf zu konzentrieren, das ist eine Technik, die in fast allen Traditionen sehr verbreitet ist.
Und man hat den Eindruck, das ist gerade so ein Trendthema, was Meditation Unternehmen bringt, Meditation für Skeptiker, warum Meditation das neue Yoga ist. Da sind nur so ein paar Schlagzeilen. Können Sie auch erklären, warum das Thema gerade so angesagt scheint?
Ein Grund ist sicher, dass es in der letzten Zeit viele Wirknachweise gegeben hat. Also es hat angefangen in der psychologischen Forschung, ich meine diese Wirknachweise eher in der psychotherapeutischen Ecke. Da gab es sehr viele Publikationen und daraufhin gehend hat das Thema immer mehr an Interesse gewonnen. Und es gab einige charismatische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Jon Kabat-Zinn, die das in den USA sehr verbreitet haben. Und ich denke, viel liegt auch daran, dass Leute, die meditieren und die merken, dass es ihnen was bringt, es anderen weitersagen.
Was war denn für Sie der Auslöser, sich darüber zu erkundigen und zusammenzutragen, was die Wissenschaft über Meditation weiß?
Ich habe gemerkt, dass es sehr viel an Wissen gibt und ich wollte das für mich selber einfach mal zusammentragen. Und dann kam ein Angebot des Rowohlt Verlags und das habe ich dann aufgegriffen und die Deadline, die sie mir gestellt haben, auch genommen als Motivation, innerhalb eines Jahres alles zusammen zu sammeln.
Ja, und daraus ist jetzt ein dickes Buch entstanden, Die Kraft der Meditation, was die Wissenschaft darüber weiß. Können Sie das so in einer Essenz zusammenfassen? Wie wirkt Meditation?
Erstaunlicherweise ist die Wirkung von Meditation nicht so spezifisch, wie man das bei anderen Interventionen kennt, sondern da war ich selber verblüfft, herauszufinden, wir haben ja den Forschungsstand für Meditation bei Gesunden zusammengesammelt. Ich war überrascht herauszufinden, dass Meditation eigentlich bei allen Dimensionen wirkt, die man in eine positiv-negativ-Richtung bringen kann.
Heißt?
Ja, zum Beispiel Angst, da ist die positiv-negativ-Wirkung klar. Oder Intelligenz oder alle möglichen Persönlichkeitseigenschaften, andere Emotionen, Konzentration,
im Grunde
alles, was man in der Psychologie schon untersucht hat.
Wenn jemand sagt, ich möchte konzentrierter werden, ich möchte intelligenter werden, dann gibt es Möglichkeiten, spezielle Meditationsformen anzuwenden.
Ja, das wurde eigentlich noch gar nicht untersucht, sondern es wurde untersucht, was passiert, wenn ich meditiere, in der Art und Weise, wie man sowieso normalerweise meditiert hat. Und das können, wie gesagt, ganz unterschiedliche Techniken sein.
Was machen Sie genau, wenn Sie meditieren?
Das wechselt ein bisschen. Ich hatte letzten Sommer einen Kurs gemacht bei einer bestimmten Richtung von Vipassana, Goenka Vipassana. Und ich probiere mal...
Das ist eine Art der Meditation.
Ist eine Art von Vipassana-Meditation. Vipassana-Meditation ist eine Meditation, die in Burma in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren entwickelt wurde. Und die sagen, das ist die traditionelle Theravada-Meditation. Theravada ist eine Richtung von Buddhismus, die ursprüngliche Buddhismus, die Lehre der Alten. Und da gibt es aber schon nicht nur eine Form, sondern drei. Und in dieser Form, die ich da praktiziert habe, da gibt es im Grunde nur zwei Übungen. Die eine Übung ist eine Atemübung, wo man sich konzentriert auf das Gefühl, das der Atem hinterlässt, wenn er aus den Nasenlöchern austritt und wieder eintritt. Und vielleicht auch die Berührung auf der Haut, die hervorruft, der Atem. Das ist die eine Übung. Mhm. Und die andere Übung, die ist eine Form von Bodyscan, wo man den ganzen Körper durchscannt innerlich und immer schaut, was da ist. Also das Gefühl, das man verspürt auf der Haut oder in der Nase oder im Mund. Und das Besondere bei dieser Art von Vipassana ist, dass man den Körper dabei immer systematisch durchgeht, von oben nach unten und von unten nach oben.
Könnte man jetzt ketzerisch behaupten, ja, da passiert ja gar nicht viel. Es gibt aber auch Untersuchungen an den Hirnströmen. Was stellt man dabei fest? Lässt sich beispielsweise Altern durch Meditation aufhalten?
Da gibt es einige Hinweise darauf, nicht bei den Hirnströmen, sondern bei der Hirnstruktur. Da gibt es deutliche Unterschiede zwischen Meditierenden und Nicht-Meditierenden. Wobei es schwierig ist, da Kausalschlüsse zu ziehen. Es könnte ja sein, dass die Meditierenden sich von den Nicht-Meditierenden auch irgendwie anders unterscheiden.
Sich besser ernähren beispielsweise.
Ja, oder vielleicht sind es eher Musiker oder treiben mehr Sport. Aber so insgesamt scheint es darauf hinzudeuten, dass Meditation hier einen bleibenden Effekt hat. Und was man auch weiß, ist, dass die Konnektivität des Gehirns, also wie stark die einzelnen Zellen miteinander verbunden sind, das wird auch beeinflusst durch Meditation. Also Gehirnalterung, könnte man sagen.
Ja, ich
da gibt es Hinweise darauf.
Interessant zu lesen in Ihrem Buch beispielsweise über die Telomere. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, was da gemessen wurde.
Ja, also da bin ich nicht wirklich ein Experte, aber da kann ich nur mit meinem Allgemeinwissen das nacherzählen, was ich da gelesen habe. Die Telomere, das sind an den Enden der
DNA-Strukturen.
Und die verkürzen sich im Laufe des Lebens immer mehr. Und wenn die ganz kurz sind, dann sterben wir. So verstehe ich das. Mhm. Also das ist jetzt sicher sehr stark simplifiziert. Aber dieser Verkürzungsprozess, der wird anscheinend durch Meditation verlangsamt. Aber auch hier weiß man nicht genau, was es ist. Also die Technik selber, die wird es nicht direkt sein, aber es könnte sein, dass Meditieren Stress reduziert. Das ist eine Hypothese, warum diese Telomere sich langsamer verkürzen. Aber es könnte auch irgendwas anderes sein.
Paul McCartney sagt, Meditation habe ihm durch schwere Zeiten geholfen. Die Beatles waren in den 60ern in einem Ashram. Und Peter Sedlmayr, heute Vormittag zu Gast bei uns in SWR1 Leute, erforscht die Wirkung von Meditation. Ja, was haben die Beatles mit Meditation zu tun?
Ja, man könnte sagen, die Beatles, die haben schon beigetragen zur Verbreitung von Meditation im Westen, weil sie ja bei dem Maharishi Mahesh Yogi waren. Und wahrscheinlich durch ihre Vermittlung ist er ziemlich bekannt geworden, vor allem in den USA. Und einige Anhänger des Maharishi, die sind dann mal zur Harvard Medical School und wollten die Wirkung von Meditation untersuchen lassen. Das war in den 70er Jahren. Und einer von den Forschern dort, Herbert Benson, der nachher bekannt geworden ist, auch in der Meditationsforschung, der wollte erst nicht so richtig das untersuchen, weil er gedacht hat, wenn da was Unangenehmes rauskommt, dann wird das verschwiegen. Also hat er den Maharishi gefragt, ob das alles dann auch publiziert wird, egal was rauskommt. Der hat gesagt, ja. Und man könnte sagen, das war der Beginn der wissenschaftlichen Meditationsforschung.
Und wenn wir jetzt kurz bei Paul McCartney bleiben, der sagt, es habe ihm wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Was kann die Meditation dahingehend leisten?
Ja, man könnte sagen, dass Meditation hilft dabei, mit unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Also auch mit Depressionen oder Ängsten. Da gibt es viel Hinweise, dass das so ist.
Komiker Olli Dittrich schwört seit 30 Jahren auf Meditation. Nicole Kidman meditiert wohl mit einer App. Lady Gaga schwört drauf. Es gibt viele, die vielleicht auch Vorreiter sind dahingehend. Haben Sie so einen Trend in der Meditation ausmachen können? Weil es scheint ja in der Mitte der Gesellschaft langsam angekommen.
Ja, ich sehe nur, dass es in immer mehr Zeitschriften ein Thema ist. Dass es auch in den Medien immer mehr ein Thema ist. Und ich denke, dass das nichts Gesteuertes ist, sondern dass wenn so viele Informationen zusammenkommen, wenn man beim Fernsehen oder beim Lesen der Tageszeitung oder beim Lesen von Illustrierten immer wieder auf das Thema gestoßen wird, dann kann es sein, dass irgendwann eine Schwelle überschritten wird und die Leute dann aktiv suchen nach einer Möglichkeit, meditieren zu lernen. Und wenn ihnen dann was hilft, dann erzählen sie es weiter.
Kann denn tatsächlich jeder meditieren?
Ja, ohne es wirklich zu wissen, würde ich mal vermuten, ja. Ich denke, die Motivation, die ist sehr unterschiedlich. Es gibt, ich würde auch vermuten, dass eher Leute mit einer konservativen Einstellung, dass die vielleicht eher noch einen Schub brauchen, einen Schubs, um anzufangen zu meditieren. Aber es gibt so viele Arten von Meditationstechniken, da müsste für jeden eigentlich was dabei sein.
Wenn Sie sagen, die Konservativen brauchen eher einen Schubs, welche Skepsis steckt dahinter?
Ja, manchmal denke ich, ist es diese Richtlinien, die man in einer traditionellen Erziehung mitbekommt. Also konservativ christlich, konservativ Islam oder alle konservativen Richtungen. Da ist es schwierig überzuwechseln in eine Technik, die begleitet wird von einer anderen Tradition. Ich denke, das ist auch ein Grund, weswegen Jon Kabat-Zinn so erfolgreich war, weil er versucht hat, Achtsamkeit loszulösen von jeder Tradition. Was aber nicht ganz gelungen ist, denke ich.
Meditation macht klüger und glücklicher. Meditation hilft gegen Stress. Es lassen sich viele Schlagzeilen finden. Peter Sedlmayr erforscht die Wirkung von Meditation. Und Sie schreiben dann auch von einer jungen Frau, die eine Studie durchgeführt hat. Und die war in den berühmtesten indischen Ashrams und hat dort auch gelebt und ist dann während ihrer Forschungen auf ein interessantes Ergebnis gestoßen. Welches nämlich?
Ja, das Ergebnis war, dass unabhängig davon, was in diesen einzelnen Ashrams gemacht wurde, als sie versucht hat, dort zu leben und alles mitzumachen, hat sie gemerkt, dass letztendlich kein so großer Unterschied war. Und dass es in all diesen Ashrams darum ging, gewissermaßen sein eigenes falsches Ego zu erkennen und das zu minimieren. Das Besondere war, dass diese Frau aufgewachsen ist im Aurobindo-Ashram, also als kleines Kind schon in diesem Ashram sozialisiert wurde. Und die dachte am Anfang, dass andere Arten von Meditation zwar auch schön sind oder auch was bringen, aber es war für sie keine Frage, dass kein Ansatz so gut ist wie der integrale Yoga, den sie praktiziert hat. Und dass sie diesen Weg gefunden hat und bereit war, sich unterschiedliche Ashrams anzusehen und dann gemerkt hat, dass letztendlich gar kein so großer Unterschied in dem ist, was da rauskommt. Und wie gesagt, die machen ganz unterschiedliche Dinge da. Das fand ich sehr spannend.
Ja. Heißt aber auch gleichzeitig, dass sie vorher erstmal dachte, ja, das, was sie macht, ist das Beste. Ist da nicht auch gleichzeitig eine Gefahr drin?
Bei dem zu denken, dass, dass das Beste ist?
Ja, weil es dann oft Anhängerschaften gibt und Gurus, denen man dann hinterher rennt.
Ja, ja, klar, da ist da eine Gefahr drin. Das ist ist das Gegenteil von Befreiung, wenn man von vornherein denkt, das ist der richtige Ansatz, ohne anderen Ansätzen überhaupt eine Chance zu geben oder in Betracht zu ziehen, dass die auch ähnliche Wirkungen haben können, das führt zu Verengung des Denkens.
Wie kann denn jemand für sich das Richtige finden? Also ich war jetzt neulich bei einer Schweigemeditation über 5 Tage und dann war eine Spanierin da und sagte, Mensch, ich kann das überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Die war dann ganz verzweifelt. Mhm. Was würden Sie dieser Frau sagen?
Ja, also wenn man mit erfahrenen Meditierenden spricht, dann merkt man meistens, dass die viele unterschiedliche Sachen ausprobiert haben und irgendwann haben sie gemerkt, das ist das, was für mich passt. Vermutlich.
Wie viele Arten gibt es? Sie haben eben von mehr als 200 gesprochen. Ich glaube, da.
Ja, es gibt, wenn man schaut, was machen die Meditierenden tatsächlich, dann könnte man auf mehr als 200 Techniken kommen. Aber normalerweise sind die immer zusammengefasst. Also es ist immer ein Bündel.
Da kann es also ganz schön lange dauern. Was wäre ein schnellerer Weg zu finden, was wirklich gut ist?
Also wir versuchen gerade, eine Doktorandin von mir hauptsächlich und Herr Ott, ein Kollege von mir aus Gießen, herauszufinden, wie einzelne, wir nennen das basale Meditationstechniken, wirken. Und im ersten Schritt schauen wir, was typische Techniken sind. Und in einem zweiten Schritt schauen wir dann, wie die sich auswirken auf unterschiedliche Aspekte, wie zum Beispiel sich konzentrieren oder Ängstlichkeit vermindern oder Intelligenz erhöhen, um zu sehen, also wir versuchen ein Profil zu produzieren für jede dieser Techniken, wo ist sie besonders gut, wo ist sie weniger gut.
Und wenn Sie diese Forschungsergebnisse hätten, könnte man die dann eben auch gezielt anbieten für jemanden, der etwas Spezielles sucht.
Ja, was wir noch machen, ist, wir prüfen auch Persönlichkeitseigenschaften ab, sodass, wenn das alles klappt, könnte man langfristig vielleicht gute Vorhersagen darüber machen, welche Art von Technik für welchen Menschen am besten funktioniert.
Wie haben Sie denn für sich das Passende gefunden?
Ich habe auch einiges ausprobiert. Also da bin ich nicht sehr systematisch vorgegangen, sondern habe meinem Gefühl vertraut.
Meditation wirkt universell positiv, ist eine Erkenntnis von Peter Sedlmayr. Sie erforschen die Wirkung von Meditation an der TU Chemnitz. Und Sie haben ein Forschungsfreisemester genommen und waren dann dort in einem Kloster in Thailand und haben eine ganz besondere Meditationserfahrung gemacht, nämlich welche?
Ja, ich habe da ein Retreat gemacht, das über einen Monat hinweg ging. Und die letzten 3 Tage, da hieß es, man solle nicht mehr schlafen. Das wusste ich vorher nicht. Aber die Lehrer, die haben uns gewissermaßen motiviert, immer weniger zu schlafen. Also dann vielleicht 4 Stunden, dann 3 Stunden und dann eben die letzten 3 Tage kein Schlaf. Und das Erstaunliche war, das ging auch.
Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht?
Nur meditiert. Also die Meditationsformen dort war wieder eine Art von Vipassana, eine andere. Die gab auch 2 Meditationsformen. Eine war eine Atemübung, bei der man bestimmte Punkte im Körper durchgeht. Und das andere war Gehmeditation.
Also auch sonst genau stellt man sich nämlich vor, wenn man da permanent sitzt, es muss ja auch unfassbar wehtun in den Körper.
Ja, das war gut geregelt, denke ich. Durch diese Gehmeditation hat sich das so kompensiert. Also wir haben dann schon immer 1 Stunde gesessen und sind 1 Stunde gegangen, aber das hält sich in Grenzen. Und in Asien sind die Lehrer auch nicht so streng. Also wenn es da mal wehtut, kann man auch ohne weiteres seine Sitzposition ändern.
Es heißt oft, bei der Meditation geht es letztendlich um diesen Flow, der wird oft dabei genannt. Aber gibt es nicht Situationen im Alltag, wo Menschen diesen Flow auch ganz einfach erreichen, wenn sie konzentriert einer Arbeit nachgehen?
Ja, ich würde nicht denken, dass Meditation zu Flow führt. Denn was man macht, ist ja im Grunde, sich bewusst zu werden. Insbesondere bei den Meditationsformen aus dem Buddhismus. Da ist das Ziel zu üben, sich jeder Tätigkeit oder jedes Gefühls, jeder Wahrnehmung im Körper immer bewusst zu sein. Das ist ja im Flow gerade nicht der Fall. Im Flow weiß man nichts mehr. Da geht man auf in einer Tätigkeit und erst nachher merkt man, da ist 1 Stunde vergangen oder 2 Stunden vergangen. Das ist beim Meditieren nicht so. Also ich würde nicht sagen, dass Meditieren, der Sinn von Meditieren darin besteht, in einen Flow-Zustand zu kommen.
Ihr persönlicher Sinn besteht worin? Was treibt Sie immer wieder an zu meditieren?
Ich würde sagen, das ist Neugierde. Weil es gibt ja in diesen Meditationstraditionen gibt's Versprechungen. Die ultimative Versprechung ist die Befreiung oder Erleuchtung. Und damit einher gehen Versprechungen über ein verändertes Bewusstsein. Das ist ja in allen Ansätzen enthalten. Die Aussicht, dass sich das Bewusstsein in einer Art und Weise verändert, wie man es sich vorher nicht vorstellen konnte. Und dass diese Veränderung des Bewusstseins zu einem Zustand von Freude oder Glück, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber Befreiung eben führt. Und diese Bewusstsein ist ja ein schwieriges Thema in der Psychologie. Das begleitet die Psychologie schon seit Anbeginn. Aber es gibt bis jetzt keinen Konsens darüber, was Bewusstsein eigentlich ist. Und wenn die Forschung an der Meditation dazu führen würde, mehr Klarheit zu bekommen darüber, was Bewusstsein ist, wie es veränderbar ist und vielleicht auch, was die Aspekte sind, mit denen wir bisher kaum in Berührung gekommen sind, das finde ich sehr spannend.
Wir wollten darüber sprechen, ob Sie diesen Moment der Befreiung, was die Meditation eigentlich auch will, ob Sie den je erreicht haben.
Ja, ich dachte das mal kurz gegen Ende dieses Retreats. Aber als ich dann am Morgen danach mit der Meditationslehrerin, das war eine Nonne, gesprochen habe, war es klar, es war nicht der Moment der Befreiung.
Und was hat die Ihnen gesagt?
Ja, die hat gemeint, das passiert schon, solche Erfahrungen. Aber das, worauf das eigentlich hingezielt hätte, das waren so Momente, wo der Geist aufgehört hat zu arbeiten. Und das war es nicht. Das hatte ich nicht erlebt.
Letztendlich ist eine Meditation auch kontraproduktiv zur Evolution. Inwiefern?
Ja, wir sind ja die Nachkommen von Leuten, die möglichst viele Nachkommen erzeugt haben. Und das wahrscheinlich, weil sie habgierig waren, geizig, aggressiv. Und das alles wird ja beim Meditieren gewissermaßen wieder außer Kraft gesetzt. Also wir arbeiten, wenn wir meditieren, gewissermaßen gegen unsere eigene Natur. Aber wir merken, dass es, also viele Leute, die meditieren, die merken, dass das günstig ist für sie selber, dass sie sich befreiter durchfühlen.
Schafft Meditation insofern auch andere Werte?
Könnte man sagen, ja. Also es gibt ja sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus gibt es die sogenannten Brahma-Viharas. Das sind wird verschieden übersetzt, vier Tugenden manchmal. Die sogenannte liebende Güte oder Freundlichkeit, Freundschaft, sind alles unterschiedliche Übersetzungen davon. Dann Mitgefühl, dann Mitfreude, wenn es anderen gut geht, sich zu freuen, und Gleichmut. Und das sind Emotionen, die gefördert werden. Andere Emotionen, wie eben Gier und Hass, die werden abgebaut durch Meditation. Also hier könnte man sagen, es ändert sich was. Und wenn viele Menschen meditieren, würde sich auch in der Gesellschaft was ändern.
Und jetzt merkt man bei manchen Unternehmen beispielsweise, dass Meditation inzwischen auch zu einem Thema wird. In welchen Bereichen kriegen Sie das mit in der Meditationsforschung?
Ja, es gibt ab und zu Studien drüber, eher wenig. Also es gibt mehr Medienberichte als Studien zu diesen Bereichen. Aber es gibt so langsam Studien beispielsweise zum Einsatz von Meditation in Schulen, Lehrer und auch Schüler. Da scheint es, wenn es eingesetzt wird, positive Wirkungen zu haben. Und ich würde auch vermuten, dass es in Betrieben positive Wirkungen hat. Die vorherrschende Idee scheint mir zu sein, Meditation einzusetzen als Mittel, um die Produktivität zu steigern. Da ist jetzt nicht unbedingt was Falsches dabei. Aber es gibt Indikatoren dafür, dass, wenn man länger meditiert, sich auch die Weltsicht der Meditierenden ändert. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass da nicht nur die Produktivität gesteigert wird, sondern sich auch das Bewusstsein der Mitarbeiter ändert und dass die vielleicht letztendlich selbstbestimmter leben dann und vielleicht auch Einfluss darauf haben, wie Unternehmensstrukturen sich ändern können.
Sie erforschen die Wirkung von Meditation. Wir haben schon viel darüber gesprochen, welche positiven Wirkungen die Meditation hat. Aber es gibt auch Dinge, die Sie erforscht haben, wo Sie sagen, da kann es gefährlich werden. Wann denn?
Ja, es kann gefährlich werden, wenn Personen mit einer, man könnte sagen, einer instabilen Persönlichkeit oder Personen, die an Schizophrenie leiden, wenn die meditieren ohne Lehrer und wenn sie sehr anspruchsvolle Meditationstechniken machen. Also das wäre eine Kombination von drei Aspekten, die die Sache gefährlich machen können.
Wie haben Sie das erforscht?
Das habe ich nicht selber erforscht, sondern ich habe in diesem Buch hier die Literatur.
Die Forschungen zusammengetragen.
Genau, Forschung zusammengetragen. Und ich habe auch gesprochen mit einigen Leuten, die da beteiligt sind, zum Beispiel einem buddhistischen Mönch aus England. Und der und seine Kollegen, die sagen, eigentlich kann jeder meditieren. Auch Personen mit solchen schwerwiegenden Problemen. Aber es muss jemand dabei sein, der auch therapeutisch ausgebildet ist. Also im Idealfall ist es ein Therapeut, der auch meditiert, oder ein Meditationslehrer, der auch Therapeut ist. Und Meditation sollte in therapeutischen Dosen gegeben werden. Also vielleicht nur 10 Minuten und keine aufwendigen Arten von Meditation und ein sehr gut strukturiertes Programm. Und er meinte, damit hätten die auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
Ja, viele, die beginnen beispielsweise auch mit Apps. Da gibt es inzwischen immer mehr Angebote. Was halten Sie davon?
Ich habe nicht wirklich einen Überblick über die Apps, aber wenn es Apps sind, beispielsweise zur Atemachtsamkeit, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel passiert. Abgesehen natürlich von dem Personenkreis, den wir gerade angesprochen haben, aber wenn für gesunde Personen sollte das durchaus okay sein. Wobei Apps alleine wahrscheinlich nicht sehr motivierend sind. Meditation lebt ja davon, dass es kontinuierlich praktiziert wird, dass es gewissermaßen in die Tagesstruktur mit eingebaut wird. Und das erscheint mir für jemand, der nur auf sich gestellt, mithilfe von Apps meditiert, schwierig zu sein.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben es integriert wie Zähneputzen. Gibt es da vielleicht auch Tageszeiten, wo es sich besser integrieren lässt? Morgens, abends, wann ist es besonders gut?
Das hängt von dem persönlichen Chronotyp ab. Es gibt ja Leute, die haben jeden Morgen Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Da wäre es wahrscheinlich keine gute Idee zu meditieren, bevor sie in die Arbeit fahren. Denn da meditieren sie und sind nervös, weil sie denken, schaffe ich es heute noch? Für die wäre es wahrscheinlich günstiger, am Abend zu meditieren. Aber für Leute, die früh aus dem Bett kommen, ist, denke ich, direkt nach dem Aufstehen die beste Zeit.
In welcher richtigen Sitzhaltung wird meditiert?
Fast alle Meditationslehrer empfehlen eine Sitzhaltung mit geradem oder aufgerichtetem Oberkörper. Und die stabilsten Sitzhaltungen sind die, bei denen man am Boden sitzt, auf einem Kissen. Da muss man ein bisschen variieren, ob die Beine einschlafen oder nicht. Aber der Idealfall wäre ein Lotussitz, also beide Knie auf dem Boden oder halber Lotussitz. Da gibt es viele Variationen. Wenn das nicht geht, kann man aber auch auf dem Stuhl meditieren.
Können Sie sich noch an Ihre allererste Meditationserfahrung erinnern?
Das ist lange her. Also ich habe als Jugendlicher schon mal angefangen zu meditieren. Keine spezifische Erinnerung.
Ist das tatsächlich schon 5 Jahre her? Kennen Sie solche Sätze? Je älter wir werden, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Peter Sedlmayr, Sie erforschen an der Technischen Universität in Chemnitz auch die Psychologie der Zeit. Warum ist das tatsächlich so? Warum nehmen wir die Zeit als immer schneller vergehend wahr?
Ja, die Forschungsarbeit, die macht hauptsächlich Frau Dr. Isabel Winkler, eine Assistentin von mir. Ich bin ein bisschen beteiligt. Ja, warum nimmt man das so wahr? Frau Winkler hat da einige Studien dazu gemacht. Und ein wesentlicher Grund scheint zu sein, dass die Welt gewissermaßen immer mehr verschmilzt. Also wenn man ein Kind, wenn das Zähne putzt beispielsweise, dann muss es lernen, die Zahnbürste zu halten, dann sich zu überlegen, in welche Richtung soll ich das machen und wie lange und außen und innen. Und wir denken überhaupt nicht mehr darüber nach. Also viele Abläufe im täglichen Leben, die automatisieren
sich. Ist nichts Neues mehr.
Genau. Oder auch komplexe Abläufe. Ne? Wenn Sie diese Sendung moderiert haben das erste Mal, ist Ihnen wahrscheinlich sehr viel mehr aufgefallen als jetzt. Oder Sie nehmen größere Chunks wahr. Das ist nicht mehr ein Teil nach dem anderen, sondern das wird immer größer. Und am Schluss ist es nur mehr ein Ding und Sie machen das automatisch, ohne drüber nachzudenken.
Also die Summe vieler Dinge. Und je größer die Summe wird,
Diese Einzelteile, wir haben ja, es gibt unterschiedliche Theorien darüber, wie unser Zeitverstehen funktioniert. Aber manche Theorien, die sagen, dass diese Einzelteile, die wir wahrnehmen, das sind gewissermaßen so Grundelemente, aus denen wir die Zeit rekonstruieren. Wenn wir viele solche Einzelteile haben, dann ist in unserer Vergangenheit viel Zeit vergangen. Wenn wir aber nur so einen Brei haben, wo alles zusammenkommt, dann ist weniger Zeit vergangen. Und je älter man wird, desto mehr Brei hat man.
Ja, und viele Menschen sagen, ach Mensch, schade, dass die Zeit so schnell vergeht. In diesem Artikel, den ich gelesen hatte, den Sie veröffentlicht hatten, da gewinnen Sie aber genau dem auch Positives ab, nämlich was?
Ja, man weiß mittlerweile, dass die meisten Menschen sich nicht genau erinnern können, außer wenn sie depressiv sind. Also depressive Menschen haben ein viel genauere Erinnerung an das, was passiert ist. Und das, wenn man das umkehrt, würde das bedeuten, wenn wir, oder bedeutet tatsächlich auch, da gibt es einige Indikatoren dafür, dass sie dieses nicht erinnern können, das führt dazu, dass wir uns die Welt vielleicht ein bisschen schöner machen, was aber für uns selber wieder ganz günstig ist.
Dass man die schlechten Dinge auch schneller vergisst?
Ja, manchmal auch die guten, aber im Grunde haben wir ein relativ positives Bild von der Welt dadurch.
Aber müssten sich jetzt Menschen, die sich besonders gut an Dinge erinnern können, Sorgen machen, dass sie womöglich depressiv sind? Das steckt ja vielleicht auch drin.
Ja, weil im Extrem ist es tatsächlich so, es gibt ja diese Leute, die sich an alles erinnern können. Und die, da hört man manchmal, dass die am Verzweifeln sind, weil sie nichts vergessen können. Aber natürlich ist es auch ungünstig, alles zu vergessen. Außer man vielleicht, man kann immer wieder dasselbe Buch lesen und merkt nicht, dass es dasselbe ist. Aber trotzdem denke ich, es gibt einen großen Bereich, großen Normalbereich, eben, wie viel man vergessen kann oder nicht. Da würde ich jetzt nicht vermuten, dass das irgendwie ungünstig wäre.
Gut, dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön für den Besuch in SR1 Leute, Peter Sedlmayr.
Ich danke.
Eins gehört.